Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Dass die Unverständigen klug werden und die Jünglinge vernünftig und besonnen. Das wünscht sich Salomo, der Herausgeber des alttestamentlichen Buches der Sprüche. Damit wendet er sich an unverständige Menschen, die also noch einen gewissen Nachholbedarf haben in Sachen Lebensweisheit und vor allem aber an junge Leute, die gerade dabei sind, erwachsen zu werden. Am Beispiel eines Jünglings, heute würde man sagen eines jungen Mannes, legt er dar, worauf es im Leben ankommt und welche Versuchungen und Gefahren lauern. Mehr dazu in dieser Sendung, zu der ich Sie herzlich willkommen heiße. Die Weisheit bewahrt vor dem Verderben, so lautet in vielen Ausgaben der Lutherbibel die Überschrift über dem zweiten Kapitel des Buches der Sprüche. Die Weisheit bewahrt vor dem Verderben. Eine tröstliche Aussage, wenn man sich denn selbst zu den Weisen zählt. Ich persönlich hätte da gewisse Hemmungen, wenn es nicht in Vers 6 heißen würde, der Herr gibt Weisheit und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. Demnach ist Weisheit also nicht eine Frage der Intelligenz oder eines Hochschulabschlusses, sondern Weisheit wird einem von Gott geschenkt. Was aber nicht heißt, dass sie einem gleichgültigen und untätigen Menschen einfach so in den Schoß gelegt wird. Sondern in Vers 4 war davon die Rede, dass wir nach Einsicht suchen sollen, wie nach Silber, und nach ihr forschen sollen, wie nach Schätzen. Das erinnert an die mühevolle Arbeit in einem Bergwerk. So wie ein Bergarbeiter sollen wir uns durch das Wort Gottes, die Bibel, hindurchgraben. In Kapitel 2 des Buches der Sprüche erreichen wir nun die Verse 10 bis 12. Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen, und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht dich behüten, dass du nicht gerätst auf den Weg der Bösen, noch unter Leute, die Falsches reden. Man könnte auch sagen, wenn Weisheit in dein Herz eingeht und deine Seele die Erkenntnis liebt, dann wirst du dich nicht so leicht täuschen lassen. Böswilligen Menschen wird es nicht so leicht gelingen, dich hereinzulegen, wenn du nur nahe am Wort Gottes bleibst. Über die Bösen und über die Leute, die Falsches reden, heißt es ab Vers 13, die da verlassen die rechte Bahn und gehen finstere Wege, die sich freuen, Böses zu tun und sind fröhlich über böse Ränke, die krumme Wege gehen und auf Abwege kommen. Liebe Hörer, vom Anfang meines Dienstes an habe ich stets zu Gott gebetet, Herr, lass mich nicht auf böse Menschen hereinfallen. Denn tatsächlich spielen sie eine große Rolle, wenn es darum geht, uns vom rechten Weg abzubringen. Egal, ob sie es bewusst oder unbewusst tun. Allein durch die Tatsache, dass wir soziale Wesen sind und auf vielerlei Weise mit anderen Menschen in Kontakt kommen, allein dadurch besteht die Gefahr, unter schlechten Einfluss zu geraten. Hier im Buch der Sprüche werden wir vor zwei Feinden gewarnt, die im Grunde für zwei verschiedene Typen von hinterlistigen Feinden stehen. Einerseits der böse Mann und andererseits die fremde Frau. Was mit diesen Symbolfiguren gemeint ist, werden wir gleich nach und nach entdecken. Wenn ein junger Mann ins Leben tritt, wenn er langsam erwachsen wird, dann soll er sich bildlich gesprochen vor dem bösen Mann in Acht nehmen. Denn es ist gefährlich, sich auf ihn einzulassen. Dazu kann ich Ihnen etwas aus meinem eigenen Erfahrungsschatz erzählen. Als ich 16 Jahre alt war und mein Vater starb, ging ich nach Detroit, um Geld zu verdienen. Detroit war damals die große Autometropole schlechthin. Ich arbeitete für die Automarke Cadillac, bekam aber auch Kontakt zu Leuten, die auf illegalem Wege zu Geld kommen wollten. Jeden Samstagabend fuhr ich nach Windsor, einer Stadt in Kanada, die nicht weit von Detroit entfernt ist. Dort wurde ich von den anderen sozusagen in eine neue, für mich bisher fremde Welt eingeführt. Doch nach einigen Wochen, in denen ich Tag und Nacht Gewissensbisse hatte, bekam ich Heimweh und kehrte dieser Welt den Rücken. Ein Pastor erklärte mir, wie ich Frieden mit Gott bekommen und aus Glauben gerechtfertigt werden könne. Seitdem hat mein Leben eine andere Richtung genommen. Aber wenn ich aus dem Buch der Sprüche die Warnung vor dem bösen Mann höre, auf den sich der junge Mann keinesfalls einlassen soll, dann denke ich immer an meine eigene Vergangenheit zurück. Ich war damals jung und unerfahren und hatte gerade meinen Vater verloren. Aus finanziellen Gründen konnte ich nicht weiter die Schule besuchen, sondern musste arbeiten gehen. Und dann das Leben in der Großstadt mit all seinen Verführungen. Im Grunde war es kein Wunder, dass ich in schlechte Gesellschaft geriet. Vielmehr war es ein Wunder, dass Gott mich dort wieder herausgeholt hat. Aus unserem Bibeltext lese ich nun die Verse 16 bis 22, denn da gibt es noch jemanden, vor dem sich ein junger Mann hüten sollte. Es ist die fremde Frau, die genauso wie der böse Mann nichts Gutes im Schilde führt. Aber ihre Verführungskünste spielen sich eben auf einer ganz anderen Ebene ab. Der junge Mann wird gewarnt, ich lese ab Vers 16, dass du nicht gerätst an die Frau eines andern, an eine Fremde, die glatte Worte gibt und verlässt den Gefährten ihrer Jugend und vergisst den Bund ihres Gottes. Denn ihr Haus neigt sich zum Tode und ihre Wege zum Ort der Toten. Alle, die zu ihr eingehen, kommen nicht wieder und erreichen den Weg des Lebens nicht. Dass du wandelst auf dem Wege der Guten und bleibst auf der Bahn der Gerechten. Denn die Gerechten werden im Lande wohnen und die Frommen darin bleiben. Aber die Gottlosen werden aus dem Land ausgerottet und die Treulosen daraus vertilgt. Soweit die Verse 16 bis 22. Wer ist die fremde, verführerische Frau? Der Bibeltext lässt meines Erachtens verschiedene Deutungen zu. Hier ist einerseits von einer Frau die Rede, die, Vers 17, den Gefährten ihrer Jugend verlässt. Damit dürfte eine Frau gemeint sein, die Ehebruch begeht. Auffällig ist, dass im gleichen Atemzug über sie gesagt wird, dass sie den Bund ihres Gottes vergisst. Manche Bibelausleger sehen darin eine Anspielung auf das Volk Israel, das den Bund Gottes gebrochen hat. Dieser Bund wird im Alten Testament oft mit einer Ehe verglichen, zum Beispiel in den beiden ersten Kapiteln des Hosea-Buches. Die fremde verführerische Frau erinnert in ihrem Verhalten aber auch an das Verhalten einer Prostituierten. Gott jedoch hatte ein Gesetz erlassen, dass keine israelitische Frau eine Prostituierte sein durfte. Ich gehe davon aus, dass eine Frau, die sich trotzdem anderen Männern hingab, automatisch aus den Grenzen Israels verstoßen und zu den Sündern gezählt wurde. Daraus kann man schließen, dass die Fremde eine Nichtjüdin war, eine ausländische Frau. Sie kam nach Israel, weil sie erkannte, dass es dort eine Möglichkeit geben würde, ihr Gewerbe auszuüben. Vor diesem Typ Frau wird der junge Mann im Buch der Sprüche ausdrücklich gewarnt. Denn die körperliche Vereinigung von Mann und Frau lässt sich nicht trennen von den seelischen und geistlichen Auswirkungen. Wer sich als Angehöriger des Volkes Israel mit einer Prostituierten einließ, der tat nicht einfach nur etwas Unanständiges, worüber andere Leute womöglich tuschelten, sondern der versündigte sich gegen Gott, der ein solches Verhalten missbilligt. Deshalb heißt es in Vers 19, alle, die zu dieser Frau eingehen, kommen nicht wieder und erreichen den Weg des Lebens nicht. Oder, wie es in einer modernen Bibelübersetzung heißt, niemand, der sich mit ihr einlässt, findet auf den rechten Weg zurück. Ein Ältester aus einer christlichen Gemeinde hat mir einmal erzählt, dass er mit einer einzigen Eskapade für viele Jahre seine Gesundheit und beinahe sein ganzes Leben ruiniert hat. Er sagte, eines Abends bin ich mit anderen jungen Männern losgezogen und habe mir bei einer fremden Frau eine Geschlechtskrankheit geholt. Weil die Behandlung unzureichend war, dauerte es Jahre, bis ich die Folgen überwunden hatte. Und das hat wirklich mein Leben fast zerstört. Liebe Hörer, nicht nur im Buch der Sprüche werden wir davor gewarnt, Gottes gute Ordnungen in Beziehung auf die Ehe zu übertreten. Viele dieser Ordnungen sind nach meiner Überzeugung auch heute noch gültig. Und deshalb ist die Warnung vor dem, was die fremde Frau in unserem Bibeltext verkörpert, genauso berechtigt wie die Warnung vor dem bösen Mann. während die einen dafür anfällig sind, sich auf krumme Geschäfte einzulassen oder rücksichtslos die eigenen Interessen wahrzunehmen, lassen sich andere auf fragwürdige Beziehungen ein, die Gott nicht ohne Grund verneint. Wir erreichen nun Kapitel 3 im Buch der Sprüche. Die Schritte des jungen Mannes hin zum Erwachsensein sind mehr und mehr Schritte der Verantwortung. Er hat das Elternhaus verlassen und sich ins Leben hinausbegeben, wo er es manchmal mit der rauen Realität zu tun bekommt. Der Rat, den er erhält, ist der, seine Schritte am Wort Gottes auszurichten. In Vers 1 lesen wir: Mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht, und dein Herz behalte meine Gebote. Auch dieser Rat richtet sich wieder an meinen Sohn. Diese Ausdrucksweise ist typisch für das Judentum. Wer genau derjenige ist, der zu dem jungen Mann spricht, das bleibt weiterhin offen. Die Bezeichnung Sohn sagt lediglich aus, dass hier eine ältere, erfahrene und weise Person zu einem noch unerfahrenen, jüngeren Mann spricht. Und wenn hier von meiner Weisung und meinen Geboten die Rede ist, dann sind damit sicher Weisungen und Gebote gemeint, die den Willen Gottes kundtun. Ja, fast könnte man meinen, Gott selbst spricht zu dem jungen Mann. Interessant finde ich die Formulierung, dein Herz behalte meine Gebote. Das ist mehr als nur die Aufforderung, sich einer Pflicht zu beugen. Ich höre so oft, dass es unsere Pflicht als Christen sei, dieses oder jenes zu tun. Dabei geht es doch auch um die innere Beteiligung des Herzens. Gottes Gebote zu halten, das sollte nicht nur eine Pflicht, sondern unser Herzensanliegen sein. Denken Sie an das, was David in Psalm 19 schreibt. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Im Alten Testament wird auch über einen jungen Priester namens Esra berichtet. Da heißt es, Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Es geht also um die Ausrichtung des Herzens. Bitte denken Sie auch an die Art und Weise, wie Jesus zu seinen Jüngern gesprochen hat, zum Beispiel als sie sich zum Passamahl im Obergemach eines Hauses in Jerusalem versammelt hatten. Er sprach so vertraulich, so persönlich, so wunderbar von Dingen, die nie zuvor offenbart wurden. So sagte er zu seinen Jüngern, »Wer mich liebt, der wird mein Wort halten.« Und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Liebe Hörer, darf ich Sie einmal ganz direkt fragen, lieben Sie ihn? Wenn das so ist, dann lassen Sie uns Gottes Sache nicht einfach nur als Pflicht betrachten. Nicht ohne Grund hat Jesus gesagt, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Simon Petrus hat das übrigens bestimmt verstanden. Er hatte ja mehrmals seinen Herrn verleugnet, und das war gewiss sehr schlimm. Doch erst nach der Auferstehung Jesu wurde Simon Petrus von ihm so richtig zur Brust genommen. Aber auf eine äußerst bemerkenswerte Weise. Jesus fragte ihn nicht, »Sag mal, warum hast du mich eigentlich verleugnet?« Sondern er wollte wissen, »Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?« Die Liebe zu Jesus, davon sollte unser Verhältnis zu ihm geprägt sein. Und nun zurück zum Buch der Sprüche im Alten Testament. Aus Kapitel 3 lese ich den 3. Vers. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Gnade ist im Grunde nichts anderes als göttliche Herzensgüte. Und Herzensgüte wiederum ist mehr als nur bloße Freundlichkeit. Um den Unterschied deutlich zu machen, erzähle ich gerne, wie ein kleines Mädchen von seinem Lehrer gefragt wurde, was ist der Unterschied zwischen Freundlichkeit und Herzensgüte? Das Mädchen antwortete mit einem Beispiel. Wenn ich nach Hause komme und meine Mutter um ein Stück Brot mit Butter bitte und sie gibt es mir, dann ist das Freundlichkeit. Aber wenn sie noch etwas Marmelade drauf tut, ohne dass ich sie darum gebeten habe, dann ist das Herzensgüte. Liebe Hörer, darf ich es mal so ausdrücken? Gott tut uns immer noch ein bisschen Marmelade drauf. Seine Herzensgüte sollten wir niemals abweisen, sondern darauf antworten, indem wir Gottes Gebote achten und beachten. Ich lese weiter ab Vers 4. So wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen gefallen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Wenn man Christen nach ihren Lieblingsversen aus der Bibel fragt, dann werden oft die beiden zuletzt zitierten Verse genannt. Doch ich frage mich manchmal, ob sich diese Leute auch im Klaren darüber sind, dass sie in einem größeren Zusammenhang stehen. Die Aufforderung, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, diese Aufforderung richtet sich in erster Linie an einen jungen Mann, dem zuvor gesagt wurde, dass er sich auf seinen Hosenboden setzen und sich mit Fleiß und Eifer um Gottes Wort bemühen soll. Es ist so, wie im Neuen Testament der Apostel Paulus an Timotheus schreibt: Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Liebe Hörer, wenn Sie im Wort Gottes forschen und etwas über die Herzensgüte, die Gnade und Wahrheit Gottes wissen und an diesen Dingen festhalten, dann, ja dann sollten Sie sich von ganzem Herzen auf den Herrn verlassen und nicht auf Ihren Verstand, sondern in allen Ihren Wegen an ihn denken. So wird er Sie recht führen. Sich auf Gott zu verlassen und von ihm geführt zu werden, das geschieht in der Praxis manchmal ganz anders, als wir denken. Ein Beispiel: Ich bin im Flughafen und erfahre, dass sich die Abflugzeit verzögert oder dass sie wegen stürmischen Wetters geändert wurde. Ich merke, wie meine gute Laune mehr und mehr den Bach runtergeht. Deshalb ziehe ich mich in eine stille Ecke des Flughafens zurück und bete: Herr, ich möchte mich von ganzem Herzen auf dich verlassen. Hilf mir jetzt bitte, dass ich mich hinsetzen und zur Ruhe kommen kann. Doch stattdessen gehe ich zum Fenster, schaue zum Himmel und mache insgeheim eine Prognose, wann der Flug voraussichtlich stattfinden kann. Aber eine Stimme in mir sagt: Verlasse dich nicht auf deinen Verstand und auch nicht auf deine meteorologischen Kenntnisse, sondern gedenke an mich in allen deinen Wegen, so werde ich dich recht führen. Tja, so sieht es manchmal in der Praxis aus, wenn ich von Gott geführt werde. Seine Führung deckt sich nicht immer mit dem, was ich mir wünsche. Was es heißt, Gott zu vertrauen, habe ich erst so richtig gelernt, als ich an Krebs erkrankte. Ich habe gelernt, auf Gott zu vertrauen, ohne zu wissen, was der nächste Tag bringen wird und wie viele Tage mir noch bleiben. Seitdem bete ich oft, wenn ich morgens wach werde: Danke, Herr, dass du mir wieder einen neuen Tag schenkst. Es mag ein düsterer oder ein heiterer Tag sein, ich danke dir dafür. Und dazu passt dann auch, was in unserem Bibeltext in Vers 6 gesagt wird: Gedenke an den Herrn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Diese positive Haltung ist dann auch wirklich begründet und nicht nur eine Selbstaufmunterung. Jesus sagt in der Bergpredigt: Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Für mich heißt das, dass ich dann, wenn ich mich Gott anvertraue, eine ganz bestimmte Richtung einschlage, die meinem Leben zugute kommt. Viele Dinge im Alltag ordnen sich wie von selbst ein, wenn ich Gottes Möglichkeiten ins Auge fasse. In diesem ganz speziellen Sinne gilt dann: Wenn dein Auge lauter ist, also wenn du Gottes Möglichkeiten ins Auge fasst, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Sprich, die Dinge des Alltags bekommen ihren richtigen Stellenwert vor Gott. Zurück zu unserem Bibeltext im Buch der Sprüche. Ich lese die Verse 7 und 8. Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken. In der Tat glaube ich, dass es heilsam und der Gesundheit zuträglich ist, wenn man auf Gott vertraut. Es nimmt einem eine große Last von den Schultern, wenn man weiß, dass man nicht alle Probleme im Leben selbst lösen muss. In den beiden nun folgenden Versen geht es um materielle Segnungen, die ein gottesfürchtiger Mensch dankbar aus Gottes Hand entgegennehmen kann. Zugleich wird deutlich, dass diesen Gaben auch eine geistliche Bedeutung zugemessen wird. In den Versen 9 und 10 lesen wir: Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. Diese beiden Verse erinnern mich daran, was Gott dem Volk Israel sagte, als er ihnen das Land Kanaan gab. Das Land gehört mir, ich gebe es euch. Das ist die Begründung dafür, warum Israel den Zehnten geben sollte. Und gleich zu Beginn der Ernte brachten sie die Erstlinge vor Gott. Damit bekannten sie, dass Gott der Eigentümer von allem ist. Es war ein Zeichen ihrer völligen Hingabe. Deshalb sage ich manchmal zu frommen Leuten, die behaupten, sie hätten sich Gott völlig ausgeliefert: Dem Herrn völlig ausgeliefert ist nur derjenige, der ihm auch seine Brieftasche ausliefert. Manche sagen dann: Ja, aber ich habe für mein Geld hart arbeiten müssen, ich habe es mir verdient. Dann frage ich zurück: Und wer hat dir die Gesundheit gegeben, damit du überhaupt arbeiten kannst? Wer hat dir zu einem Arbeitsplatz verholfen? Ich bin wirklich davon überzeugt, dass Gott der Geber aller Dinge ist. Und deshalb verdient er unsere ganze Hingabe. Mit den Versen 11 und 12 erreichen wir nun ein eher unangenehmes Thema. Dort heißt es: Mein Sohn, verwirf die Zucht des Herrn nicht und sei nicht ungeduldig, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Auf die Bedeutung eines Verses, der etwas Ähnliches aussagt, bin ich bereits an anderer Stelle eingegangen. Im Buch der Sprüche Kapitel 13 heißt es: Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Züchtigung meint dort, wenn man die Bedeutung des hebräischen Wortes betrachtet, Unterweisung. Dass eine solche Unterweisung nicht gerade angenehm ist, versteht sich von selbst. Deshalb werden die Verse 11 und 12 unseres Bibeltextes in der Guten Nachricht Bibel so übersetzt: Mein Sohn, wehre dich nicht, wenn der Herr dich hart anfasst. Werde nicht unwillig, wenn er dich ermahnt. Denn wenn der Herr jemand liebt, dann erzieht er ihn mit Strenge, genauso wie ein Vater seinen Sohn. Wenn Gott uns hart anfasst, ist das also im Grunde ein gutes Zeichen. Es zeigt uns, dass wir zu ihm gehören, dass er Interesse an uns hat und sich um uns sorgt. Wir sind ihm nicht gleichgültig. Im Buch Hiob heißt es: Selig ist der Mensch, den Gott zurechtweist. Darum widersetze dich der Zucht des Allmächtigen nicht. Denn er verletzt und verbindet, er zerschlägt und seine Hand heilt. Zucht und Züchtigen bedeutet aber nicht dasselbe wie bestrafen. Das wird leider oft verwechselt. Ein Verbrecher muss bestraft werden, ein Kind aber soll immer wieder korrigiert und auf den rechten Weg gebracht werden. Aus unserem Bibeltext lese ich nun weiter ab Vers 13. Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt, und dem Menschen, der Einsicht gewinnt. Denn es ist besser, sie zu erwerben, als Silber, und ihr Ertrag ist besser als Gold. Sie ist edler als Perlen, und alles, was du wünschen magst, ist ihr nicht zu vergleichen. Langes Leben ist in ihrer rechten Hand, in ihrer linken ist Reichtum und Ehre. Hier wird die Weisheit als ein wertvolles Gut beschrieben, besser als jede Kapitalanlage, weil sie eine bessere Rendite bringt als Geld und Gut. Weiter ab Vers 17. Ihre Wege sind liebliche Wege, und alle ihre Steige sind Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens allen, die sie ergreifen, und glücklich sind, die sie festhalten. Es erfordert viel Anstrengung und Zeit, um das Wort Gottes zu erfassen und so mit Weisheit von ihm beschenkt zu werden. Nicht den bequemen und den denkfaulen Menschen erschließt der Geist Gottes die Bibel, sondern denen, die sich danach sehnen, Gottes Willen zu erkennen. Ich fürchte, dass recht viele Christen heute nicht bereit sind, alle Mühe und allen Fleiß zu investieren, um Gottes Wort, die Bibel, wirklich kennenzulernen. Was dabei herauskommt? Nun, Bequemlichkeit wird mit frommen Vokabeln und frommen Phrasen kaschiert. Manche Christen haben sich hübsche, nette Formulierungen zurechtgelegt, die gut klingen und dabei doch nur eine jämmerliche Unkenntnis des Wortes Gottes verbergen. Doch meiner Meinung nach gibt es keine echte Entschuldigung dafür, das Wort Gottes so stiefmütterlich zu behandeln. Es ist alle Mühe wert, sich darin zu vertiefen. Das ist mitunter harte Arbeit, zugegeben. Aber, so unser Bibeltext, die Wege der Weisheit sind liebliche Wege, und alle ihre Steige sind Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens allen, die sie ergreifen, und glücklich sind, die sie festhalten. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel steht der Rest von Kapitel 3 und der Anfang von Kapitel 4 aus dem Buch der Sprüche auf dem Programm. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.